Aloha Yannick heißt es diesen Montag wieder und ja, es ist viel passiert auf dem Weg zum Ironman Kosovo, aber nicht nur zum Ironman Kosovo, sondern auch für sonstige Rennen, die 2026 anstehen. Worum soll es heute gehen? Wir waren letzte Woche Donnerstag in Köln, also nicht in Köln, sondern in Büttgen, auf der Radrennbahn mit Lars Tolkenberg und haben dort quasi jeweils als Athlet, also du, Yannick und ich, an unserer Aerodynamik gefeilt. Und ja, bevor wir jetzt hier genau natürlich ins Detail gehen, was wir jetzt natürlich machen in dem heutigen Podcast, würde ich dich einfach mal fragen, erstmal, so overall, wenn du das ganze, den ganzen Tag jetzt resümierst, wie zufrieden bist du auf der Skala von 1 bis 10? Und wenn du jetzt das Ganze so Revue passieren lässt, im Detail gehen wir jetzt genau im Gespräch, wie hast du den Tag empfunden?
Ja, hallo Markus. Der Tag, wenn die, hier die Skala 1 bis 10 ist, dann erreicht es sicherlich die 11. Es war ein Megatag. Es hat sich für mich aus der Schweiz extrem gelohnt, trotz den 6 Stunden Fahrtweg, die man auf sich nehmen musste. Ich würde sagen, das war eine einmalige Erfahrung, die ich zum Glück ja mit dir erleben durfte und hier extrem vieles herausnehmen konnte. Aber wie gesagt, wir können ja jetzt peu à peu ins Detail rein dann.
Genau, fangen wir gleich mal an. Also ich war schon mal auf der Bahn, das war vor 5 Jahren. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch Respekt davor, immer wieder auf die Bahn zu gehen. Und bei Lars ist so ein bisschen natürlich der Typ, ja, hier, los geht's und fahrt mal ein. Für mich war es glücklich, dass ich da schon mal war. Bei dir wird wahrscheinlich deine Radsport-Erfahrung dazukommen. Wenn weitere Amateure auf die Bahn gehen und so weiter, habe ich ihm schon gesagt, da muss man auf alle Fälle ja darauf achten, oder dass wir quasi dann versuchen werden, da einfach erstmal die Leute dran zu gewöhnen, weil wenn man unten in der Kurve steht, dann ist es schon steil. Aber ich muss sagen, also ich würde sagen, dass du sogar weniger Hemmnisse hattest als ich am Anfang. Also ich habe unten erstmal irgendwie so 10, 15 Runden gebraucht, um hochzukommen, um dann wirklich mal auf die Bahn zu gehen. Ich glaube, bei dir waren es 2 oder 3. Woher kam das und wie war das, da gleich auf die Bahn zu gehen in der Steilkurve? Die hat in meinen Augen für dich nicht existiert.
Okay, interessant, dass es so auf, dass du das so aufgefasst hast. Für mich existierte die Steilbahnkurve sehr wohl und ich dachte mir zu Beginn, oh je, wie komme ich hier jemals hoch? Ich falle doch gleich wieder runter. Also für mich persönlich war es auch wirklich sehr steil. Aber wie du sagtest, es brauchte bei mir jetzt erstaunlicherweise nicht so viele Runden, bis man sich daran gewöhnt hat. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich wusste, hey, irgendwo muss ich mir selbst Druck machen, weil am Ende des Tages muss ich hier schlussendlich die Runden drehen und man möchte ja möglichst schnell mit dem Test beginnen. Oder wie du sagtest, Lars meinte so, ja, jetzt fahrt mal ein, so 15 Minuten habt ihr Zeit und danach beginnen wir. Und da wusste ich, ja gut, jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig als Augen zu und durch, so quasi nach dem Motto. Und ich war selbst überrascht, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Man muss einfach Speed haben und ich glaube, das war halt zu Beginn, ja, ist man eigentlich noch relativ fit, man kommt mit frischen Beinen an, man hat genügend gegessen, so hat man Energie und böse gesagt kann man da einfach an die Limite gehen und sicherlich darauf schauen, dass man genügend Speed hat. Irgendwann realisiert man, es reichen ja auch 25 Kilometer pro Stunde. Ich weiß noch, in den ersten Runden davor ich gefühlt mit 40 durch, weil ich dachte, gut, alles andere geht nicht. Aber ja, das ist eben genau das Feeling, was dann kommt.
Genau, dann gehen wir gleich zum Testdurchlauf. Also im Endeffekt sind wir immer so mehrere Tests gefahren, jeweils 3 Minuten bei einer Geschwindigkeit und dann 3 Minuten bei der anderen Geschwindigkeit. Also dann einfach, um das nochmal zu ratifizieren. Und danach sind wir dann jeweils auf unsere Straßenräder gestiegen, für, keine Ahnung, 2, 3, 4 Minuten, weil wenn man halt quasi von der Bahn, von der Wettkampfgeschwindigkeit immer in die Kalte kommt und dann immer wieder hochfahren muss, ist das für das Herz-Kreislauf-System eine riesenhohe Belastung und das ist es so und so schon. Deswegen, ja, habe ich einfach aus Erfahrung gesagt, okay, eine Rolle mit Frick macht Sinn. Jetzt aus deiner Perspektive, natürlich sind da jeder neuen Testdurchläufe oder 10 geschafft, ist jetzt auch egal wie viele, wir gehen gleich noch ein, was wir getestet haben. Aus deinem Empfinden jetzt als Athlet, hat dieses Aufbauen der Rolle und so weiter in gewisser Art und Weise ein bisschen was gebracht oder sagst du, da hättest du auch darauf verzichten können oder ist das schwer einzuschätzen?
Ich würde sagen, es hätte was gebracht, wenn man das, also zumindest bei mir, besser koordiniert hätte. Wie du sagst, so quasi nach dem Radfahren, da konnte man gut sich die 2, 3 Minuten nehmen. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich auch bevorzugt, jeweils vor den Läufen, also quasi bevor ich auf die Bahn gehe, noch 2, 3 Minuten aufwärmen zu können, anstelle gefühlt gleich im kalten Modus, in die Race Pace, zu gehen. Allerdings blieb das Timing, also war doch da, dass wir halt auch zu zweit auf der Bahn waren, war das Timing relativ schwierig abzuschätzen. So kaum bist du fertig, da war auf jeden Fall klar, gut, jetzt muss ich auf die Bahn gehen und man konnte wie wenig abschätzen, hat man jetzt eigentlich noch Zeit, um sich einzufahren oder nicht. Ich glaube, das würde sich von allein ergeben, wenn man zu dritt oder zu viert dann unterwegs ist.
Ja klar, da hast du halt recht, wenn da jemand noch die Zeit einstoppt, wie viel der andere auf der Bahn ist, ne? Dann, also derjenige, der Dritte, dann, der halt in dem Moment nichts macht, dann, so wie du sagst, dann kann er jetzt ja schon zu dem anderen sagen, jetzt geh auf die Rolle, Yannick oder Markus braucht halt nur noch 2 Minuten oder so, ne?
Ja, ganz genau. Und das ist natürlich, wenn wir zu zweit sind, ein wenig anders, aber nichtsdestotrotz, also wenn man das wegsieht, dann würde ich sagen, hat sich's eigentlich gelohnt trotzdem, dass man das Rennrad und die Rolle noch zusätzlich mitnahm.
Okay, ja, definitiv, aber das ist natürlich auch ein guter Punkt für jeden, der eventuell mal einen Bahntest machen will, dass man dann eventuell noch jemand dabei hat. Also wir hatten schon Lars Teutenberg als den Aerodynamik-Experten, den Mechaniker, den er mitgebracht hat, und wir beide, aber vielleicht noch jemand dann so ein bisschen für das Organisatorische. Genau, der Tag ging früh los, um 8 sind wir in die Halle rein, haben alles aufgebaut, ja, dann einfahren, alles so ein bisschen erklärt. Ich würde sagen, gegen 9:05 Uhr haben wir mit den Tests begonnen, haben dann bis 13:30 Uhr durchgetestet. Ja, legen wir los. Was war der erste Test bei dir? Du hast ja dein Testprotokoll jetzt schon bekommen. Und ja, also vielleicht kannst du mal kurz einfach so ein Resümee geben, was und wie du getestet hast. Und was am Ende den größten Benefit bei dir gebracht hat?
Genau, bevor wir eigentlich quasi mit den Tests starteten, haben wir schon eine Veränderung beim Rad vorgenommen, und zwar die Kurbellänge geändert auf 165 mm, und so wurden eigentlich alle Tests mit dieser Kurbel durchgeführt. Und dann war also zu Beginn, wir hatten ja 9 Tests, 3 essentielle Veränderungen haben wir eigentlich quasi vorgenommen. Die erste Veränderung war definitiv herauszufinden, wie breit oder wie schmal kann ich mit den Ellbogenpads oder quasi Armpads gehen, um trotzdem möglichst aerodynamisch unterwegs zu sein, aber dennoch den Komfort nicht ganz nach auszulassen, oder beziehungsweise wo sind auch die Einschränkungen des Körpers, denn wenn man irgendwann feststellte, durch Schwimmen wahrscheinlich und fehlende Dehnung, spürte man dann irgendwann einen ordentlichen Zug über die Schultern, und da musste man fairerweise eingestehen, ja gut, das geht jetzt vielleicht auf der Bahn für 3 Minuten, aber definitiv nicht draußen für mehrere Stunden, und so musste man natürlich zuerst ein wenig das Mittelmaß finden.
Okay, wenn du sagst, wenn der Armpads, und wie viel Zentimeter gefühlt seid ihr enger zusammengegangen und hat das einen Unterschied gebracht in der Wattleistung oder war das eigentlich nicht signifikant?
Genau, wir hatten zuerst gingen wir 2 Santi nach innen. Dort hatten wir schon einen ordentlichen Vorsprung oder quasi Watt Einsparnis verzeichnen können. Die Zahl an sich habe ich jetzt nicht gleich vor mir, aber wenn man dann quasi am Ende des Podcasts erfährt, wie viel Watt sich hier einsparen konnte, dann ja, war es wohl eine ordentliche Nummer. Demzufolge haben wir natürlich versucht, können wir noch schmäler gehen? Dann könnten wir ja unter Umständen 4 cm einsparen. Da mussten wir zu diesem Zeitpunkt feststellen, das geht aktuell noch nicht. Also der Körper ist noch nicht bereit, um das einzugehen. Lustigerweise, wir machten dann der 9. Test, war dann spezifisch nochmals mit den 4 Santi reduzieren und dort war viel dann das Ergebnis um einiges besser aus. Also man hat sogar schon in diesen 5 Stunden festgestellt, wie sich der Körper peu à peu an etwas gewöhnen kann. Also war eigentlich noch spannend.
Okay, ja, klasse, auf alle Fälle. Also es wird dann wahrscheinlich eine Sache sein, die du nach Kosovo versuchen wirst, einfach selber noch nachzujustieren und selber im weiteren Prozess nicht nur des Trainings, sondern der Aerodynamikverbesserung weiter dran zu arbeiten, wenn ich das jetzt richtig auffasse.
Ja, ganz genau. Jetzt weiß man quasi, wo sind die Einschränkungen und wo wären noch die Möglichkeiten. Also daher auch relativ dankbar an dem Ganzen.
Okay, ja gut, dann haben wir jetzt also erstmal den ersten Punkt. Der ist natürlich wahrscheinlich auch für den einen oder anderen einfach zu adaptieren. Und jetzt geht's weiter. Was waren die nächsten signifikanten Änderungen? Also du hast von 3 gesprochen. Die erste haben wir jetzt weg. Was haben wir noch gemacht?
Dann fiel der ganze Cockpit um einiges tiefer aus. Auch dort gingen wir ja in 2 Schritten. Zuerst 2 Santi, danach 4 Santi. Lustigerweise genau wieder die gleichen Zahlen, aber das war quasi unabhängig davon. Das konnte ich relativ gut absorbieren oder quasi aufnehmen oder adaptieren mit dem Körper. Demzufolge gingen wir hier gleich die 4 Santi dann runter, was natürlich an sich schon viel kompakter macht. Sparte uns nochmals ordentlich Watt ein. Und der letzte Punkt war definitiv ein spannender Aspekt. Der hat auch quasi gar nicht so viel mit dem Fahrer zu tun, sondern mit dem Fahrer selbst. Und zwar, wie liegt man überhaupt drin oder quasi, was ist eine möglichst aerodynamische Form? Und den Teil fand ich auch fast am spannendsten.
Du sprichst es auf alle Fälle an. Das ist natürlich eine Trainingsform, die man dann einbauen muss. Und auch bei mir war das eigentlich, sage ich mal, der signifikante Punkt. Also damit wurde eigentlich die größte Wattersparnis bei mir auch erzeugt. Also darum gehe ich gleich drauf ein. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich persönlich das so gut halten kann, 2-3 Läufe, aber wenn dann noch 5-6 neue Veränderungen hinzukommen, ich weiß natürlich, was ich machen muss, so wie du auch, aber diese Position bedarf natürlich auch einer gewissen Konzentration, weil der Körper ist natürlich andere Muster gewohnt und dementsprechend wissen wir es in der Theorie, also ich, du wahrscheinlich auch, dann kann man es da umsetzen, aber vielleicht beim 5., 6., 7. Testdurchlauf ist es noch alles entspannt, aber du hast ja vorhin schon von der Muskulatur gesprochen, auch diese neue Position oder was man dort mit dem Rücken und den Schultern macht, ist in gewisser Art und Weise den Anspruch. Erstens 2 Fragen. Wie hast du das Empfinden, auf der Bahn das umzusetzen? Und jetzt, da du jetzt auch am Wochenende direkt nach der Bahn mit dem Zeitfahrrad unterwegs warst, wenn du das jetzt einfach so subjektiv einschätzen müsstest, wie konntest du diese neue Körperhaltung oder aerodynamische Haltung erstmal vom Körper ins Training integrieren? Und zweitens, welche Rolle spielt es der draußen Verkehr, als Straßenverkehr, so, sag ich mal, aerodynamisch optimiert unterwegs zu sein?
Ja, ein ganz guter Punkt, den du hier ansprichst. Das ist ja immer ein wenig die Gefahr, wenn man auf der Bahn testet. Die Bahn ist sicherlich doch besser wie der Windkanal, was so Positionen anbelangt, auf die Dauer raus. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich auch ein Gedanken von mir am Donnerstag. Jetzt kann ich es hier in der Bahn für 6 Minuten halten. Man hat keinen Gegenverkehr oder sonst irgendeinen Verkehr. Es ist abgeschottet. Man ist relativ safe auf der Bahn unterwegs. Da kann man die Position sehr gut 1:1 umsetzen. Ich habe es natürlich dann auch am Wochenende versucht, aber ja, es ist von der Hand zu weisen, dass das nicht wirklich aufgeht, wenn man im Verkehr unterwegs ist oder mit den Autos, dass man, oder quasi, man muss vielleicht ausholen, bei ihnen war die Philosophie, dass man ja quasi möglichst tief unten geht, den Kopf quasi leicht nach unten senkt, sodass man quasi mit den Augen ein wenig weiter nach vorne schauen kann als das Vorderrad. Und das geht natürlich auf einer Bahn relativ gut. Im Verkehr fühle ich mich persönlich mit dieser Position sehr unwohl, weil ich dann vielleicht 3 Meter vor mir noch sehe, was passiert, aber nicht viel weiter. Und das geht vielleicht bei einem Zeitradrennen, aber selbst bei einem Ironman würde ich sagen, ist das noch relativ gefährlich, wenn man so unterwegs ist. Und daher ist es natürlich irgendwie ein Mittelmaß zu finden, wie kann man die möglichst aerodynamische Form einnehmen, aber trotzdem die Sicherheit nicht ganz vernachlässigen. Von dem her denke ich, man kann vielleicht effektiv jetzt draußen nicht genau die gleichen Wattzahlen einsparen, aber wenn es auch nur 70% ist von dem, was wir erzielt haben, muss ich sagen, ja gut, das ist so ein Mehrwert, dann nimmt man einfach den gerne entgegen.
Also würdest du jetzt auch für dich sagen, sag ich mal, weil du sagst, in einem Rennen würde es für dich so bestimmte Streckenabschnitte geben, keine Ahnung, also jetzt, ja, ich gehe jetzt mal vielleicht davon aus, Sandpölten oder so, ne, da fährst du ja auf der Autobahn, die komplett abgesperrt ist. Und so gibt es ja verschiedene Rennen, wo es ja mal Streckenabschnitte gibt, wo es halt nur gerade, Zell am See ist ja auch so, bis man zu dem Berg reinfährt, wo es halt eigentlich tendenziell nur geradeaus geht, würdest du sagen, dass du einfach die Fähigkeit erlangen musst, dass einfach, also du weißt, wie es das Optimale ist, aber einfach auch bezüglich der Renngegebenheiten in gewisser Art und Weise ein Stück mit der Aerodynamik zu spielen, Sicherheit und Aerodynamik immer abwägen, was kann ich jetzt leisten und was nicht?
Absolut. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich vielleicht auch noch ein mega personenbezogen, auf was man jetzt mehr wahrscheinlich den Aspekt setzen möchte oder von was man eher Respekt hat. Also ich denke, das wird wahrscheinlich immer ein wenig ein gewisser Balanceakt bei mir darstellen, wie viel Risiko möchte ich eingehen, um die Aerodynamik zu optimieren. Und wie viel möchte man trotzdem ja quasi eben für die Sicherheit geben. Also das ist definitiv etwas, das ein wenig situativ dann im Race angeschaut werden muss.
Also da können wir natürlich ehrlich sein, das ist natürlich auch was Kritisches. Du hast auch gesagt, es reichen 60% oder 70% aus von dem. Also würdest du jetzt sagen, für dich ist diese optimale aerodynamische Position, die du für dich erarbeitet hast, in gewisser Art und Weise, wenn weitere äußere Einflussfaktoren dazukommen, auch mit Unsicherheit behaftet, in dem Sinne, dass du die äußere Umwelt nicht mehr so einschätzen kannst, wie du es jetzt tust.
Definitiv. Du sagst auch richtig, wir können das Umfeld oder ja, kann man gar nicht mehr so gleich wahrnehmen, wenn man voll auf die Aerodynamik setzt. Oder im Umkehrschluss kann man auch sagen, der signifikanteste Faktor, wo wir an diesem Tag gelernt haben, eben mit der Position des Fahrers, das ist etwas, das sehr variabel ist. Ich denke, wenn man den Cockpit nach tiefer stellt oder die Ellbogen schon oder Pads enger stellt, das ist etwas, das stellt man einmal ein und dann hat man, böse gesagt, die Watts auf Sicherheit. Die werden dann nicht mehr so schnell weggenommen. Aber die Position des Fahrers, das ist etwas, das muss wahrscheinlich über Jahre trainiert werden, dass man die perfektioniert hat und dass die sitzt auch über längere Zeit und auch wenn man mal müde und erschöpft ist. Und sonst ist das quasi einfach das Best-Worst-Szenario mit der Maximalwattzahl, die man einsparen kann, die wir jetzt in Büttgen kennengelernt haben. Und im Alltag ist es einfach immer ein Zwischenspiel, also ein Spiel zwischen irgendwie vielleicht 50%, 70%, mal ist es 80%. Von der Watteinsparung, je nachdem, wie halt sich der Körper verhält, denke ich jetzt.
Okay, ja, dann hauen wir raus, wenn das jetzt okay ist, jetzt ganz plakativ. Optimalposition, entweder Radrennbahn oder, keine Ahnung, gesperrte Autobahn, die du halten kannst, was konntest du einsparen?
Ja, extrem viel. Es sind beinahe 30 Watt. Also genau gesagt bei mir 12,5%. Das waren 29 Watt in diesem Sinne. Und ja, das ist, also ich weiß nicht, wie wir das hingekriegt haben. Also wer sich ein wenig auskennt mit Watt sparen und quasi all die High-End-Produkte, die irgendwie versprechen, man kann 2, 3, vielleicht mal 5 Watt einsparen und dafür bezahlt man gefühlt irgendwie 700 Franken oder 500 Franken für all das Zeug. Ja, also war das gigantisch. Also die Summe am Schluss, was herauskam, unbezahlbar.
Du sprichst definitiv richtig, deswegen sitzt natürlich auch, was du halt sagst, ne, wenn du jetzt, ich gehe jetzt einfach ganz rein rechnerisch irgendwie von 30 Watt aus, auch wenn es jetzt ein Stück weniger war, ist auch egal. Aber deswegen sagst du ja, selbst wenn es irgendwie 60% sind, bist du ja trotzdem noch bei 18 Watt, was natürlich eine absolute Benchmark ist. Also vor allen Dingen auch natürlich für dich, in Anführungsstrichen als Leichtgewicht, wo Watt die Kilogramm natürlich ja nochmal eine größere Rolle spielt und dann einfach diese Zahl so zu haben und so die Verbesserung zu erzeugen, ist natürlich riesig. Wenn du das jetzt so ein bisschen Revue passiert betrachtest, ist es eine Sache, die sagst, okay, die kommt genau zum richtigen Zeitpunkt vor Kosomil, wo es halt ein flacher Kurs ist, wo Aerodynamik jetzt einfach eine viel, viel signifikantere Rolle spielt, als das eventuell in Nizza, als auch noch in Kärnten der Fall war. Oder sagst, oh, ich hätte gern diesen Prozess schon ein bisschen früher gemacht. Oder sagst du, nee, mittlerweile, das ist jetzt schon genau der richtige Zeitpunkt. Im Triathlon muss man alles peu à peu entwickeln. Und dementsprechend ist es auch gut, dass es jetzt erst ist, weil jetzt bist du dann vielleicht auch erst in der Lage, das alles irgendwie wahrzunehmen, aufzunehmen, umzusetzen, weil natürlich auch die Schwellenleistung eine viel höhere ist, als wenn das halt vor einem halben Jahr schon passiert wäre.
Ja, ich glaube, also jetzt für mich persönlich passt es wunderbar mit dem Moment. Ich bin froh, dass ich es jetzt tatsächlich vor Cozumel noch gemacht habe, anstelle nach Cozumel. Aber ich glaube, jetzt bei mir war es wie dem geschuldet, dass eigentlich quasi, dass es, ja, glaube ich, normales Triathlon live, wenn man Age Group ist und noch nebenbei arbeiten möchte, man hatte kaum Zeit, um überhaupt sich Gedanken dem zu widmen, plus das irgendwo auch natürlich zu integrieren, weil eben, wie du sagtest, ich aus der Schweiz fuhr 6 Stunden hoch, man war einen ganzen Tag dort oben, da musste man wieder runterfahren, man musste mit der Arbeit schauen, wie kann man das koordinieren. Demzufolge war der Zeitpunkt jetzt quasi aus jeglicher Hinsicht eigentlich perfekt. Ich persönlich würde aber sagen, man wäre jetzt auch, oder ich wäre jetzt auch in der Lage gewesen, das Ganze bereits vor Nizza schon zu machen. Es war einfach dem geschuldet, man hatte wirklich kaum Zeit, oder es wäre so stressig geworden, dass wir unter Umständen sogar größere Einbußen vielleicht im Training dann verzeichnen mussten, weil es vielleicht einfach zu viel war.
Ja, definitiv. Du hast vorhin eine Sache angesprochen. Wir wollen da natürlich jetzt da auf nichts eingehen, weil das steht uns nicht zu, da irgendwelche Wagen zu diffamieren und so weiter. Aber natürlich erfährt man bei so einem Aerodynamiktest, du hast es schon so leicht angeteasert, auch das eine oder andere Detail. Und sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich sehen wir alle Gadgets an den Fahrrädern, die schnell aussehen, aber wahrscheinlich nicht so schnell wache. So, darüber haben wir, also, wenn man halt mit Lars dort spricht, dann, ja, und man vielleicht mal das ein oder andere nachfragt, dann kriegt man vielleicht die ein oder andere Information, die jetzt vielleicht öffentlich nicht so zugänglich ist, was man als Triathlet braucht und was nicht. Mit dieser Information im Nachhinein, wie betrachtest du das für dich selber? Also auch,
ja, genau. Grundsätzlich eigentlich noch gut, weil das bestätigt eigentlich einem wirklich sehr die Bedenken, die man da quasi immer ein wenig hat. Meine, eben, wenn im Internet angepriesen wird, ja, man kann wieder 5 Watt sparen und man bezahlt dafür eben 600, 700 auf ein Stangengeld, dann hinterfragt man das natürlich immer ein wenig kritisch, oder ich zumindest, ja, kann denn das wirklich sein, oder ist das einfach mehr marketingmäßig? Und man weiß ja auch, solche Produkte, wenn irgendwie eher eben exorbitante Watteinsparnisse versprochen werden, wie 5 Watt oder auch 4 Watt, dass das wahrscheinlich irgendwo im Labor gemacht werden musste. Und demzufolge war es echt spannend und interessant von Lars, solche Informationen zu erfahren, dass es dann eben ja wirklich Laborwerte sind und halt im Real Life vielleicht 1 Watt oder 2 Watt überhaupt ausmachen. Und da muss man dann fairerweise sagen, ja gut, vielleicht als Profi lohnt sich trotzdem das noch, wenn man wieder 2 Watt dort und dort und dort einsparen kann. Aber da muss ich sagen, als Age Grouper, wenn man für jede 2 Watt eben
700 Watt bezahlen muss. Du greifst ja jetzt hoch mit 2 Watt, ne? Wir können ja mal, also die Sachen, wo wir reden, das ging es um 0,5 Watt, ne? Aber ist okay.
Ja, man kann es auch so realisieren, aber dann ist es auch quasi noch schlimmer, eben wie gesagt. Also schlussendlich sind es solche Spielereien, die man ein wenig abschätzen muss, ist man bereit zu bezahlen oder nicht. Aber ich glaube, das große ganze Resümee aus dem Ganzen ist, in der Regel lohnt es nicht.
Ja, definitiv. Und das ist natürlich auch interessant. Und ich glaube, dass auf der einen Seite ist es natürlich cool und man sieht links und rechts alles, dass man das alles braucht. Und dass das alles wunderbar ist, aber wenn man das dann auch wirklich, also jemand, der das halt in Anführungsstrichen tagtäglich macht, der kennt halt nicht nur unsere Daten, sondern ganz, ganz viele andere Daten. Ne? Und wenn man das dann halt hört, in gewisser Art und Weise habe ich auch das Empfinden, das nimmt ein bisschen den Druck raus, also den Materialdruck. Ist das für dich auch so oder ist das, spielt das gar keine Rolle?
Doch, definitiv, weil vieles, was wahrscheinlich im Triathlon vor allem bei den Age-Groupern beliebt ist, ist das, was halt einfach viele machen und quasi was gut vermarktet wird. Und das ist halt gleichzeitig auch sehr teuer. Und wenn man jetzt so erfährt, ja gut, man braucht eben den Schnickschnack gar nicht, ist es halt auch schon beruhigend zu wissen, na gut, man wäre trotzdem konkurrenzfähig, obwohl man das nicht hat. Und das ist ja quasi immer der Gedanke, der als Age-Grouper vorhanden ist. Kann man mit einem besseren Mittel quasi von der großen Masse herausstechen, weil man ja gleichzeitig nicht so viele Zeit hat zu trainieren oder begrenzt Zeit hat. Und jetzt stellt sich einfach heraus, ja gut, es fällt und steht eben nicht immer am Material oder vielleicht nicht immer an den Schnickschnack-Produkten, die es hier gibt.
Es liegt an dem Fahrer.
Genau, das kann man also sagen. Oder halt an den essentiellen Veränderungen eben, wie ein Cockpit, das man verändert, aber nicht an so Kleinigkeiten, die aber trotzdem sehr, sehr viel Geld kosten im Verhältnis.
Ja, nee, auf alle Fälle, das hat natürlich auch gute Punkte, die jetzt hier mal offen angesprochen werden, die man sonst halt irgendwie nie findet, wo man halt einfach sagen muss, okay, das wird vielleicht von dem einen oder anderen Athleten kritisch hinterfragt, aber dazu findet man jetzt wenig Meinung und so weiter. Und da ist natürlich cool, da, sage ich mal, auch wirklich eine glaubwürdige Meinung aus dem Außen zu bekommen. Das ist natürlich auch eine Perspektive, aber also ich in meiner Wahrnehmung und glaube ich auch du, sind da schon sehr vertraut auf die Aussagen, die wir da dazu bekommen haben. Eine Frage noch, die natürlich viele interessiert. Also es gibt ja relativ viele Helme. Also es gibt natürlich auch, also ich glaube, du fährst einen Met-Helm, dann gibt es diesen Giro-Helm. Ich fahre den Ufex-Helm. Ja, hast du Helme getestet? Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Und wenn ja, gab es bei dir Unterschiede oder war dein Helm schon optimal? Oder spielt der Helm aktuell bei dir nicht so eine große Rolle im ganz aerodynamischen Konzept?
Ah, definitiv. Also mit dem Helm, glaube ich, könnte man zukünftigerweise schon noch mehr herausholen. Ich habe selbst auch einen weiteren Helm getestet. Man muss vielleicht bei mir vorwegnehmen, durch das, dass ich natürlich an sich noch nicht die optimale Aeroposition einnehmen kann, vor allem auf lange Dauer, bringe mir so relativ breite Helme, die den Wind versuchen umzuleiten, nicht viel oder sind sogar manchmal kontraproduktiv. Aus diesem Grund muss ich aktuell noch auf schmale Helme setzen, also schmale Helme, die auch quasi nicht breit von der Wangen abgehen. Und solch einen habe ich schon und jetzt haben wir einfach noch einen getestet, der nicht so weit nach hinten geht, um zu schauen, ja gut, weil je weiter dass er nach hinten geht, umso ruhiger muss der Kopf sehen, weil wenn der natürlich schräg ist, hat man gefühlt eine riesige Angriffsfläche. Lustigerweise war aber, je kürzer der Schwanz war oder ja, je kürzer das Endteil war, umso schlechter fiel es bei mir aus. Also demzufolge setze ich einfach aktuell auf einen relativ guten Helm, den ich definitiv beibehalten muss. Längerfristig könnte man sich dann wirklich überlegen, wo man dann irgendwie einfach trotzdem auf einen breiteren Helm geht.
Okay, ja, trotzdem, das sind zwar coole Insights. Also ich denke, wir werden in den nächsten Folgen natürlich noch weiter darüber sprechen, inwiefern die Position auch adaptiert ist, inwiefern du das ins ganze Training umsetzen kannst. Ja, jetzt eine kurze Frage noch bezüglich des Trainings. Also Aerodynamik würde ich damit jetzt erstmal heute abschließen, weil ich denke, das haben wir gut besprochen und so weiter und sind da auch sehr stark ins Detail gegangen mit allen Fakten. Es geht am Samstag in die USA, in die Start, ins Trainingslager. Wie laufen die Vorbereitungen und wie sieht's aktuell aus? Freust du dich drauf? Was steht noch an, bevor der Flieger abhebt?
Ja, du hast recht. In nicht mal 7 Tagen geht es schon in den Starten. Die Vorfreude steigt. Zugleich weiß man auch, man hat noch eine riesige Traktandenliste, die man abarbeiten muss. Demzufolge, ja, die Woche wird sicherlich noch turbulent bleiben. Ich bin da mal froh, wenn ich dann, glaube ich, morgen, also im Verlauf vom Dienstag und Mittwoch, alles ein wenig packen kann und ja, das Ganze ein wenig anschauen kann, dass hier vielleicht schon etwas geschehen ist. Also es ist immer so ein wenig ein unmutiges Gefühl, wenn man noch nicht wirklich viel gepackt hat und trotzdem gedanklich muss man doch schon bereit sein, hat man alles, muss man unter Umständen noch Produkte kaufen fürs Trainingslager. Es sind halt schon verschiedene Etappen. Ich habe das Trainingslager, ich habe selbst den Wettkampf dort, danach macht man gleich noch ein wenig Ferien. Demzufolge muss man natürlich irgendwie, ja, für alles, für alle Eventualitäten muss man ein wenig vorbereitet sein und das ist natürlich schon angenehmer, wenn man dann das Ganze mal gepackt hat und abschließen kann.
Ja, definitiv kann ich total nachempfinden und also die Woche ist natürlich trotzdem noch Training, ist natürlich jetzt aufgrund das, was du sagst, was alles in Vorbereitung dessen ansteht und was auch als Aufgabe auf dich wartet, ne? Also im Endeffekt, du willst ja auch nichts vergessen oder willst ja auch dann wirklich alles dabei haben. Das kostet auch noch Zeit. Dementsprechend können wir jetzt nicht irgendwie noch 2 oder 3 Einheiten am Tag die Woche reinpitchen, sondern es bleibt bei einer, bevor es dann halt wirklich nochmal in den Feinschliff geht für den Ironman Kosovo. Du hast es schon gesagt, du freust dich drauf. Die nächste Podcast-Folge wird dann hier erscheinen, schon aus den USA, oder nicht?
Definitiv, also Samstag fliegen, da haben wir Sonntag und Montag Zeit, um den Podcast aufzunehmen. Also das ist somit jetzt der letzte Podcast aus der Schweiz oder beziehungsweise Schweiz-Deutschland. Die nächste Folge heißt Deutschland-Amerika.
Ja, in dem Sinne, Yannick, auf alle Fälle richtig cool von dir als Altersklasse-Athlet, dass du hier Einblicke gibst, auch in Aerodynamik-Testing und so weiter. Weil, ja, das ist natürlich jetzt heute auch eine Folge, die zum Nachdenken anregen sollte, weil vielleicht ist so ein Aero-Test sinnvoller als das ein oder andere Gadget am Fahrrad. Und danke natürlich auch, dass du da deine offene Perspektive hier mit reingebracht hast. Und dann erstmal gutes Training und dann hören wir uns nächste Woche aus den Staaten.
Perfekt, machen wir so. Ich danke dir. Ich wünsche eine schöne Woche. Ciao, Markus.
Ciao.